Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Mehr Sport.
Mehr Sport.
Auf meinsportradio.de. Radsport.
Die Hölle des Nordens steht heute im Mittelpunkt der zweiten Ausgabe von Radio Tour, dem Radsport-Talk hier auf meinsportradio.de. Paris-Roubaix, ein Klassiker, ein Monument, um das sich natürlich zahlreiche Mythen, große Geschichten drehen und das alljährlich den Radsportlern Höchstleistungen abverlangt. Die, die heute für euch durch die Hölle gehen, das sind meine Wenigkeit Malte Asmus und bei mir ist wie immer mein Kollege Lukas Kruse. Hallo Lukas.
Hallo Malte.
Und als Gast haben wir einen Kenner der Radsportszene eingeladen, der auch persönlich einige Erfahrungen mit Paris-Roubaix schon sammeln konnte. Bernd Landwehr von cyclingmagazine.de, der Chefredakteur. Hallo Bernd.
Hallo.
Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportradio.de. Also unsere kleine Rundfahrt durch die Radsportwoche geht heute über drei Etappen. Alles rund um die 115. Auflage von Paris-Roubaix. Es dreht sich um Tom Boonen, der natürlich seinen Abschied geben wird und da nochmal ordentlich gefeiert wird und geehrt wird und am Ende vielleicht auch gewinnen kann. Wir werden auch über seine Chancen sprechen. Und dann am Ende hören wir noch die deutsche Radsportlegende Olaf Ludwig im Interview. Er berichtet über seine ganz persönlichen Erfahrungen mit diesem Klassiker. All das heute bei Radio Tour.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Guten Tag, Frank Stäbler mein Name, ich bin der aktuelle Weltmeister im Ringen und auch ich mache bei der Charity-Aktion Anstoß von meinsportradio zusammen mit Fußball-Weltmeister Benedikt Hövedes mit. Hierfür stifte ich auch ein persönliches Nationalmannschafts-T-Shirt von mir, das auch bei Bedarf natürlich auch original signiert wird. Jetzt seid ihr gefragt, ihr kauft am besten so viel Lose, wie ihr wollt. Jedes Los erhöht eure Gewinnchance und die Erlöse fließen in das ambulante Kinder- und Jugendhospiz des südlichen Münsterlands. Und ja, alle, die mitmachen, denen wünsche ich ganz viel Glück dabei und alles Gute. Euer Frankie, ciao.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur 1 Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Wir kommen zur ersten Etappe von Radio Tour hier auf meinsportradio.de, unserem Radsport-Talk, und wir schauen auf die Geschichte, auf die Bedeutung und auf die Mythen von Paris-Roubaix mit unserem Kollegen Lukas Kruse hier von meinsportradio.de und mit Bernd Landwehr von cyclingmagazine.de. Ganz zum Anfang, Bernd, deine Sicht auf Paris-Roubaix, was bedeutet dieser Klassiker für dich persönlich?
Ja, das ist schon ein faszinierendes Rennen. Und was ganz eigenen Charakter hat und was auch eine fantastische Stimmung hat. Also wenn man mal vor Ort ist und steht an dem Pavé und gerade bei den letzten schweren Stücken am Carrefour de l'Arbre, wenn die Radfahrer da vorbeikommen und man sieht die ihnen die Qualen im Gesicht an und die Stimmung dort, die Leute wie alle gemeinsam dieses Radsportfest feiern, ja, das ist schon sehr, sehr faszinierend. Und im Velodrom selbst ist es natürlich auch ganz toll, wenn man da ist. Aber es ist auch sportlich ein total interessantes Rennen. Und ich mag es eigentlich sehr gern. Auch wenn ich sagen muss, dass ich die Ronde van Vlaanderen, dass ich die vielleicht sogar noch ein bisschen mehr mag. Aber Paris-Roubaix ist schon eins der Highlights im Jahr auf jeden Fall.
Was macht die Flandern-Rundfahrt für dich noch bedeutender?
Ich mag einfach das Rennen sehr gern. So wie es mit den vielen taktischen Möglichkeiten, die es gibt, dass es auch immer wieder eine Überraschung gibt. Das mag ich sehr, sehr gern. Und ich mag auch das, wie die Belgier den Radsport einfach feiern. Und wenn man das vielleicht am vergangenen Wochenende gesehen hat, wie Tom Boonen verabschiedet worden ist beim Start in Antwerpen, das war schon sehr, sehr toll. Und wenn man dann an die Passagen fährt, an die Hellinge und dort miterlebt, was dort los ist, das ist schon gigantisch. Und sportlich bietet es einfach sehr, sehr viel.
Sportlich ist aber auch einiges bei Paris-Roubaix natürlich geboten und das schon in diesem Jahr zum 115. Mal die erste Ausgabe. Die gab es 1896, Lukas. Das ist schon ein bisschen zurück, aber damals gewann ein Deutscher.
Ja, Josef Fischer hieß der gute Mann und war bis 2015, als John Degenkolb da den Pflasterstein in die Luft recken konnte, auch der einzige deutsche Sieger. Also ist nicht so erfolgsverwöhnt, der Deutsche, wenn es um Paris-Roubaix geht. Ansonsten kann man zur Gründung vielleicht sagen, dass die Radbahn in Roubaix eben erbaut wurde und dass die Erbauer sich dann ein Rennen gewünscht haben für diese Radrennbahn, die dann der Zielort sein sollte, und hat dann einen Chefredakteur einer französischen Radsportzeitschrift kontaktiert. Der hat gesagt, dass es eine gute Idee hat, einen Mitarbeiter eben aus Paris losgeschickt, die Strecke zu erkunden. Der ist den ersten Teil mit dem Auto und dann später mit dem Rad gefahren. Und laut Legende soll er dann sowas von verdreckt angekommen sein, dass er auch selber gesagt hat, nee, da habe ich keine Lust drauf, da ein Rennen irgendwie stattfinden zu lassen. Und hat dann ein heißes Bad genommen, gut gegessen und hat dann doch sein Okay gegeben und gesagt, das ist eine gute Idee. Und so soll wohl das Rennen Paris-Roubaix entstanden sein und wird jetzt eben schon zum 115. Mal ausgetragen.
Und das Rennen hat sich ja im Laufe der Zeit auch entwickelt. Früher nur auf Kopfsteinpflaster, später dann mit wechselnden Straßen belegen, dann eben nur noch Teile auf Kopfsteinpflaster. Aber es hat eben seinen Namen, die Hölle des Nordens. Zum einen aufgrund der schwierigen Streckenverhältnisse, aber auch, weil es durch eine Region geht, Lukas, die im Ersten Weltkrieg erheblich zerstört wurde.
Genau, also da spielt immer die Geschichte noch ein bisschen rein in die Bezeichnung, in diesen Mythos Hölle des Nordens, und natürlich sind es einfach Höllenqualen, die Fahrer da durchstehen müssen, über die Kopfsteinpflasterpassagen. Eben auch die Distanz ist ja nicht unbedingt einfach, und es gilt ja nicht umsonst als die Königin der Klassiker. Schwerstes Rennen im Kalender, wird oft gesagt, und hat halt auch oft schweres Wetter. Das wird dies Jahr nicht so ein Problem sein. 20 Grad hat der Renndirektor prognostiziert und Sonnenschein, also das kann kein Problem, aber die Strecke bleibt natürlich trotzdem extrem anspruchsvoll.
Schwerstes Rennen oder nicht schwerstes Rennen, Bernd, du hast ja schon über die Bedeutung gesprochen, aber wenn man jetzt den Schweregrad einschätzt, wie würdest du da das Rennen Paris-Roubaix klassifizieren?
Also ich musste es zum Glück noch nicht fahren, aber ich glaube, das ist schon brutal. Also ich glaube schon, dass es was ganz Extremes ist, was auch nur bestimmten Fahrertypen auch einfach liegt. Und ich glaube, jeder, der schon mal über so ein Pflaster gefahren ist, also über so ein hartes, was es dort gibt, das ist schon extrem. Und mir haben auch Fahrer gesagt, man spürt das Rennen noch mehrere Tage danach. Die Gelenke tun weh, der Hals tut weh, es schmerzt einfach nur noch Tage danach. Und ich glaube, das kann man sich, wenn man nicht selbst schon mal dieses Jedermann-Rennen oder so vielleicht mitgefahren ist, dann kann man sich das vielleicht gar nicht vorstellen, wie hart das ist. Aber dann im Renntempo und bei den Profis, das ist schon sehr extrem. Also ich glaube schon, dass es, was jetzt auch die körperliche Belastung betrifft, eines der härtesten Rennen ist, ja.
Die körperliche, vielleicht sogar das härteste. Genau, die körperliche, aber natürlich auch die geistige Belastung ist enorm hoch, gerade wenn eben die Streckenverhältnisse nicht so sind, wie sie jetzt vielleicht in diesem Jahr sind, dass alles trocken ist, sondern wenn es seifig, wenn es glatt wird, Kopfsteinpflaster und Konzentration, das hängt sehr zusammen, Bernd.
Ich, auf jeden Fall. Und ich glaube, am Anfang ist es so, dass das Rennen brutal hektisch ist, weil alle haben noch Kraft und vor den Pflasterstücken versuchen alle vorne drauf zu fahren, dass man halt bei möglichen Stürzen oder Defekten einfach aus dem Weg geht, dass man aufgehalten wird. Weil wenn man hinter einem Sturz ist und wird aufgehalten, hat man kaum noch eine Chance, wieder zurückzukommen. Das heißt, die sprinten am Anfang sowas von auf die Pavé-Stücke, dass da die Fahrer beschreiben, dass da ist Krieg, und wenn man es im Fernsehen sieht, dann sieht man das auch, wie dort wirklich um jede Position gekämpft wird. Und später ist es so im Rennen, dass wenn die Kräfte nachlassen, dass man auch sieht, dass immer mehr Fehler passieren, dass die Fahrer mal wegrutschen oder vielleicht auch nicht an der geschicktesten Stelle aufs Pflaster fahren, und das ist schon extrem. Und ich glaube, je mehr die Kräfte schwinden, desto schwerer wird es auch einfach, dort, ich sag jetzt mal, technisch sauber über das Pflaster zu kommen.
Lukas, die Dauer oder die Jahrzehnte zwischen Start und jetzt der 115. Austragung haben wir eben ja schon mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Was waren denn da oder welche Fahrer waren da diejenigen, die besonders Eindruck hinterlassen hatten?
Ja, natürlich muss man da auf jeden Fall Tom Boonen nennen, der ja schon viermal das Ganze gewonnen hat. Dann Roger de Vlaeminck hat auch viermal gewonnen. Also da gibt's vor allem Belgier, die das viel gewonnen haben und die sich dort eben in die Siegerlisten häufig eintragen konnten. Auch französische Namen sieht man da häufig. Also es sind gerade eben Belgier und Franzosen, die hier erfolgreich sind. Liegt natürlich auch daran, dass da die Radsportbegeisterung extrem groß ist und in anderen Nationen eben nicht so doll.
Eddie Merckx zum Beispiel auch einer, der mehrfach gewonnen hat bei diesem Klassiker in den 70er Jahren, sich dort eintragen konnte in die Siegerlisten. Bernd, wer ist denn aus den 115 Jahren so der Fahrer, der dir am meisten in Erinnerung geblieben ist, wenn du an Paris-Roubaix denkst?
Oh, das ist schwer. Also es gab verschiedene Sachen, die sofort bei mir auftauchen. Gut, ich bin jetzt aber habe jetzt da in den 70er Jahren noch nicht vorm Fernseher gesessen. Mhm. Aber wie das Mapei-Team damals dominiert hat, mit drei Fahrern ins Velodrom eingebogen ist, und Johann Museo, das kann ich mich noch gut dran erinnern. Aber ja, Tom Bohnen ist natürlich etwas, was den ich schon mehrfach dort gesehen habe, wie er gewonnen hat und auch verloren hat. Das ist schon auch jemand, ich glaube, an den wird man sich noch in vielen Jahren erinnern, im Zusammenhang mit Roubaix.
Und auf den werden wir auch gleich in der nächsten Etappe noch ein bisschen genauer eingehen, ihn nochmal sehr groß würdigen, denn er hat ja in den letzten Jahren nicht nur bei Paris-Roubaix einiges geleistet, sondern insgesamt ja großartige Verdienste auch um den Radsport feiern können. Bernd, wenn wir jetzt nochmal auf das Ziel gucken, du hast ja schon gesagt, dieses Radstadion da, dieses Velodrom, was ganz Besonderes, das ist auch mehr oder weniger einzigartig bei solchen Rundfahrten und beziehungsweise bei solchen Klassikern, dass eben in einem Stadion am Ende das Ziel abgehalten wird.
Das stimmt und das ist gibt dem Ganzen eine ganz, ganz tolle Stimmung. Ich bin mal gespannt, ob man das vielleicht in Zukunft noch bei anderen Rennen macht. Der Radsport verändert sich ja, man versucht moderner zu werden. Ist nun gerade lustig, dass wir im Zusammenhang mit Paris-Roubaix darüber reden, weil das ist ja nun wirklich eigentlich der Anachronismus des Radsports. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das vielleicht auch bei anderen Radrennen gemacht wird. Ich meine, wenn man sich anguckt, das Finale, das Strade Bianche in Siena auf dem Platz, das ist ja quasi so ähnlich, ist jetzt kein Radstadion, aber die Ankunft ist auch so, dass es toll ist und die auch nicht irgendwo an der Ausfallstraße, sondern auf einem großen Platz, wo viele Menschen da sein können, wo sie das Finale auf einer Leinwand gucken können und was, glaube ich, auch eine ganz tolle Stimmung ist. Aber ich glaube schon, dass das Velodrom in Roubaix wird einzigartig bleiben. Mhm.
Lukas, für dich auch eine ganz besondere Ankunft?
Natürlich, weil eben da, genau wie der Kollege Bernd das eben schon gesagt hat, die Möglichkeit ist, die Fahrer dann nochmal am Ende dieser Strapazen wirklich hautnah mitzuerleben, zu sehen in diesem Velodrom. Und das macht es, glaube ich, auch aus, eben nicht nur jetzt bei der Strade Bianche, sondern auch bei der Flandern-Rundfahrt, dass es verschiedene Orte gibt, an denen man dann wirklich viel noch von den Fahrern sieht und die nicht innerhalb von Sekunden vorbei sind, sondern man das hautnah miterleben kann. Und das macht es dann doch eben aus, bei diesen Klassikern, dass man da die Begeisterung wirklich vollends entfalten kann und eben nicht nur so an kurzen kleinen Punkten, sondern dass man da wirklich mehr hat von den Fahrern und von dem Rennerlebnis.
Und wie das Rennerlebnis 2017 sein wird, das prognostizieren wir gleich mal in der zweiten Etappe von Radio Tour hier auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show bei meinsportradio.de. Wir sprechen jede Woche über die Roten aus Hannover, selbstverständlich auch in Liga 2. Wenn dir gefällt, was du hörst, wir freuen uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Wir kommen zur zweiten Etappe der heutigen Ausgabe von Radio Tour hier auf meinsportradio.de, dem Radsport-Talk. Heute mit einer Edition ausnahmslos zu Paris-Roubaix, der Königin der Klassiker sozusagen. Durch die Hölle des Nordens geht es am Sonntag wieder und wir stellen jetzt mal die Strecke und auch die Favoriten der 2017er Edition vor, zusammen mit dem Kollegen Lukas Kruse hier von meinsportradio.de und mit Bernd Landwehr vom cyclingmagazine.de. Ja, Lukas, zur Strecke, was bleibt dazu zu sagen? Wir haben wieder eine Strecke, die über 260 Kilometer geht.
Genau, dazwischen sind noch 29 Pavé-Sektoren, also die Kopfsteinpflaster-Abschnitte, 55 Kilometer ergeben, die zusammengerechnet werden, wie in den letzten Jahren auch in verschiedene Schwierigkeitsstufen von 1 bis 5 Sterne eingeteilt. In diesem Jahr gibt's dazu auch noch Farben, die noch besser kennzeichnen sollen. Es wird, wie gesagt, ein trockenes Rennen erwartet, schwacher Wind, damit sollte es relativ schnell werden. Und es wird, wie seit 1977 üblich, nicht in Paris gestartet, sondern vor dem Schloss in Compiègne und das Ziel ist dann im Velodrom in Roubaix wie immer und es gibt wie gewöhnlich immer nur kleine Streckenänderungen, ansonsten bleibt die Strecke eigentlich die gleiche wie in den anderen Jahren auch.
Bernd, diese Schwierigkeitseinstufung, wie siehst du da das System? Also man hat es jetzt auch noch mit Farben zusätzlich zu den Sternen gekennzeichnet, was bringt das und vor allen Dingen wem bringt das was?
Puh, das ist eine gute Frage. Ich fand das mit den Sternen eigentlich einleuchtend. Ich würde vielleicht bei dem einen oder anderen vielleicht noch ein paar mehr Sterne vergeben, aber es geht halt nur bis 5 und das 5 das schwerste ist und 1 das leichteste. Das kann man sich eigentlich auch ganz gut vorstellen. Was halt ganz gut ist, dass die runtergezählt werden, also dass man weiß, wie viele Pflasterstücken es noch sind. Das macht auch für die Zuschauer das einfach. Sie können halt gucken, was sind die Entscheidenden, also welcher Sektor ist der Entscheidende oder sind die mehreren Entscheidenden und dann kann man sich ganz gut orientieren. Mhm. Wie das mit der neuen farblichen Markierung ist, das muss man vielleicht mal gucken.
Also den ganz schweren 5-Sterne-Sektoren, da wird die Farbe schwarz zugeordnet und geht's runter auf rot, orange, blau und dann gelb. Gelb sind die einfachsten, aber das hat sicherlich auch ein bisschen dann wieder mit Marketing zu tun, denn die Veranstalter der Organisatoren vom ASO oder von der ASO, die sind da natürlich auch sehr umtriebig, das möglichst dann auch ja medienwirksam in Szene zu setzen. Bernd, die schwierigsten Stufen auf dieser Strecke, wo würdest du die sehen? Der Wald von Arenberg, einer der ganz zentralen und auch ganz bekannten Stellen.
Auf jeden Fall, das ist eine der Schlüsselstellen. Das ist ein extrem schweres und langes Pflasterstück. Es geht geradezu durch den Wald von Arenberg. Die Straße fällt rechts und links leicht ab. Also wenn man ein bisschen auch nur nach rechts kommt, ist die Gefahr groß, dass man stürzt oder im Gitter hängen bleibt. Und das wissen natürlich alle, dass das ist auch fast 2,5 Kilometer lang, dass das ein Scharfrichter im Rennen ist. Und deswegen versuchen alle so weit vorne, wie es nur geht, reinzufahren im Feld. Und dadurch ist das Tempo vorher schon extrem hoch. Und dann donnern die da mit Vollgas auf das Pflaster drauf. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Und das ist auf jeden Fall eine Schlüsselstelle. Sehr weit vorm Ziel noch ist.
Wo würdest du näher am Ziel dann den Moment vielleicht sehen, wo sich auch einer absetzen könnte, wo vielleicht eine Vorentscheidung fallen kann?
Also ich glaube, die Paris-Roubaix ist eine Art Ausscheidungsfahren. Es werden immer weniger, die Gruppe wird immer kleiner. Auf jedem Pavé-Sektorstück werden es ein paar weniger, die nicht mehr mit können. Es ist so, dass die richtig schweren Pflasterstücke sorgen meistens dafür, wenn dort das Tempo angezogen wird, dass die Gruppe klein wird oder dass sich vielleicht auch ein einzelner Fahrer oder eine kleine Gruppe lösen kann. Also das Mont-Saint-Pévelé, glaube ich, weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, also auch ein 5er-Pflasterstück, das ist so ein Moment, wo man vielleicht auch mal eine Vorentscheidung erzwingen kann. Und ich glaube, die Entscheidung, abgesehen davon natürlich dann zum Schluss die Sprintentscheidung, aber so ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist der Carrefour de l'Arbre, das letzte schwere Pflasterstück. Und fällt eigentlich in jedem Jahr eine Vorentscheidung.
Dann wollen wir mal gucken, aus welchem Kreis der Fahrer sich denn diese Vorentscheidung dann am Ende vielleicht ergeben wird. Lukas, wollen wir mal drauf gucken. Tom Boon, den haben wir schon genannt, den nehmen wir jetzt auch einfach mal als ersten mit dabei, auch wenn er vielleicht nicht der absolute Top-Favorit ist, aber der ist auf jeden Fall der, auf den sich alles im Vorfeld erstmal stürzt. Er wird seine Karriere bei Paris-Roubaix ausklingen lassen, nachdem er ja 4-mal da schon gewonnen hat, 2005, 2008, 2019. 2012. Siehst du Chancen für ihn, dass er das nochmal macht?
Die Chancen auf jeden Fall. Ich meine, der hat die komplette Saisonplanung, seine komplette Vorbereitung nur auf diesen einen Tag ausgerichtet. Ich denke, der wird alles andere so ein wenig genossen haben mehr und jetzt wird er nochmal richtig angefixt sein, sich eben diese Karriere richtig zu krönen mit seinem 5. Sieg bei Paris-Roubaix und will auf jeden Fall mit Hilfe seines Teams hier zeigen, dass er es noch drauf hat und seine Karriere eben so beenden, wie es sich richtig gehört. Das ganze Team Quickstep ist ja relativ dominant in dieser Klassikersaison. Also wenn es um entscheidende Attacken gibt, dann ist immer Quickstep mit dabei. Mhm. Und ich denke, das spielt ihm da auf jeden Fall in die Karten. Und sie werden auch alles versuchen, solange es eben Sinn macht, für Tom Boonen zu fahren. Und möglicherweise wird dann im Laufe des Rennens ein anderer Fahrer, wenn er dann eben doch nicht sich so gut fühlt oder es irgendwas anderes gibt, was ihn davon abhält, das Rennen zu gewinnen, dann kann man natürlich Plan B ergreifen. Aber vorerst, denke ich, wird auch Team Quickstep ihnen das gönnen und alles für den Kapitän Tom Boonen tun.
Bernd, diese Fixierung von Tom Boonen gerade auf dieses Rennen, das ist ja was ja, kann 50-50 ausgehen, kann gut gehen, kann aber auch natürlich gnadenlos scheitern. Was glaubst du?
Also ich glaube, dass Tom Boonen wirklich in sehr, sehr guter Form ist. Ich glaube, er ist absolut fit, er ist mental stark, also er macht auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Paris-Roubaix ist so ein Rennen, das kann man nicht planen. Das kann man auch als Team, sich auf nur einen Fahrer festzulegen, ist sehr, sehr gefährlich, weil es kann jederzeit ein Sturz passieren oder ein Defekt. Wenn man kurz vom Arnberg Defekt hat, kommt man nicht wieder zurück. Oder später, wenn die Begleitkolonne ewig lang ist, steht man 2 Minuten am Straßenrand und muss warten, bis ein Teamkollege einem aushelfen kann. Das kann man nicht planen. Da ist man so sehr auch vom Glück abhängig, dass es vielleicht auch deswegen eines der schwersten Rennen ist, um es zu gewinnen. Man muss topfit sein, super, super, super stark, aber man braucht halt eben auch das Glück. Und wenn man die Ronde van Vlaanderen gesehen hat, Tom Boonen war sehr stark und hatte dann eben gerade ausgerechnet am Teidenberg Problem. Die Kette hat sich verklemmt und das Rennen war für ihn mehr oder weniger gelaufen. Mhm. Er braucht auf jeden Fall Glück, aber ich glaube, er ist extrem stark und fit. Und ich würde es ihm auch gönnen, dass er da vielleicht sogar nochmal aufs Podium klettern kann.
Lukas, wenn wir nochmal auf die Karriere von Tom Boonen zurückblicken. 2005 Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix gewonnen, das Kopfsteinpflaster-Double geschafft. Als jüngster Fahrer aller Zeiten ist ihm das gelungen. Im gleichen Jahr dann auch noch bei der Tour de France abgeräumt, mit 3 Tagessiegen Straßenweltmeister geworden. Danach folgten ja auch noch weitere Siege. Aber es gab auch negative Schlagzeilen.
Genau, die Kokain-Affäre, so wird sie genannt. Er wurde 2008 und 2009 jeweils auf Kokain positiv getestet im Vorfeld von Rundfahrten. Allerdings so weit im Vorfeld, dass es eben nicht als Doping gewertet wurde. Ein kleinen Knick in seine Karriere hat es ihm natürlich trotzdem gemacht. Im Nachhinein haben viele Fachleute gesagt, dass er nur indirekt Kontakt hatte, was auch immer das bedeuten soll. Aber Haarproben sollen wohl ergeben haben, dass er eben dieses Kokain nicht direkt zu sich genommen hat, weil die Menge einfach zu gering war. Trotzdem macht sowas natürlich keinen besonders guten Eindruck, hatte da auch ordentlich zu kämpfen mit Organisatoren, die ihn dann ausgeladen haben, die natürlich das Image wahren wollten und ihn dann nicht eingeladen haben. Am Ende denke ich, ist das eine kleine Makulatur in der Karriere und man wird trotzdem immer die Erfolge in erster Linie in Erinnerung haben und nicht diesen kleinen Skandal. Deshalb denke ich, ist es eher ein kleines Skandalchen als der große Karriereknick. Das sieht man ja auch bei dem, was er danach noch geleistet hat.
Bernd, wie schätzt du das ein?
Ja, ich sehe das ähnlich. Ich glaube, dass das jetzt nicht als großer Schatten über seiner Karriere liegen wird. Ich glaube auch nicht, dass die Belgier das so wahrnehmen.
Er hat ja auch 2012 dann das Kopfsteinpflaster-Double nochmal wiederholen können, dann auch wieder positive Schlagzeilen im Sinne des Sports geschrieben. 2017 dann als erster Fahrer ein Rennen mit Scheibenbremsen gewonnen. Lukas, du hattest mir das als bemerkenswertes Fakt noch mitgeliefert. Was macht das aus? Was bedeutet das für dich?
Ich denke, es ist jetzt nicht die große Sensation, aber er ist einfach da ein Vorreiter, der sich da seinen bislang einzigen Saisonsieg bei der Vuelta a San Juan sichern konnte und eben in dieser Scheibenbremsendiskussion als kleiner Vorreiter agiert hat, was natürlich bei seinem großen Namen auch wieder was Besonderes ist, dass eben ein solch erfolgreicher Fahrer sich dafür die Scheibenbremsen entscheidet und versucht da eben zu zeigen, dass es auch mit Scheibenbremsen geht und hat eben als erster Fahrer da einen Sieg gefeiert, generell ja das Team Quickstep da bislang am weitesten und am ehesten noch mit den Scheibenbremsen unterwegs, Marcel Kittel ja zum Beispiel. Da gab es ja auch mehrere Diskussionen, die wir auch schon ausführlich behandelt haben in der Sportshow und aber das war jetzt so das die größte Schlagzeile um Tom Boden in diesem Jahr, abgesehen jetzt von den Rücktritten, von dem Rücktrittsäußerungen und eben der Flandern-Rundfahrt am letzten Wochenende.
Bernd, Tom Boden als Vorreiter, ist das auch was, was man sich jetzt in der Zeit nach der Sportkarriere bei ihm vorstellen kann? Wird er dem Radsport in ähnlicher Form erhalten bleiben?
Also ich glaube auf jeden Fall, dass Tom Boden dem Radsport irgendwie erhalten bleiben wird. Ich glaube auch, dass er ist so eine Art Nationalheiligtum, und ich glaube, dass er auch dem Team sehr eng verbunden ist. Und ich kann mir das schon, wie auch immer, vielleicht brauche er auch erstmal ein bisschen Abstand, aber ich glaube, dass man Tom Boden noch bei vielen Radrennen sehen wird.
Und man wird ihn jetzt vor allen Dingen dann am Sonntag sehen, und ihm zu Ehren wird dann auch nochmal an der Strecke aufgeflaggt, beziehungsweise das Ganze ein bisschen im Sinne von Tom Boden umgestaltet. Die Windmühle von Vertin zum Beispiel, da werden die Flügel entsprechend dekoriert. Das ist einer der markantesten Punkte entlang der Strecke von Paris-Roubaix in jedem Jahr, und der wird in Erinnerung an die großen Siege von Tom Boden, 4 Stück an der Zahl, da werden die Ecken, die Flügel der Windmühle entsprechend gestaltet sein. Also solltet ihr in der TV-Übertragung bei den Kollegen von Eurosport mal ganz genau drauf achten. Tom Boden, einer der Namen, die wir in den Favoritenkreis erheben. Bernd, wer ist denn sonst noch für dich mit von der Partie, wenn es um die Entscheidung geht?
Ja, also wenn wir uns das Frühjahr angeschaut haben, ich glaube, um Greg van Avermaet kommt man nicht drum herum. Der war auch bei Paris-Roubaix schon stark und in den vergangenen Jahren und hat eine super Form, fährt ein Wahnsinnsfrühjahr. Das ist, glaube ich, einer der Fahrer, die gesetzt sind. Niki Terpstra, Teamkollege von Tom Boden, glaube ich, ist auch sehr, sehr gut in Form. Und er hat das Rennen auch schon gewonnen. Dazu gibt es natürlich noch weitere. Oliver Nasen, so ein bisschen vom Team Age Dessert, so ein bisschen die Entdeckung des Frühjahrs, auch wenn er natürlich im vergangenen Jahr bereits sehr, sehr gute Leistungen gezeigt hat, gerade auf Pflasterstrecken, gibt's schon einige Fahrer, auf die man gucken muss. Und auch Peter Sagan ist natürlich klar, ja.
Peter Sagan angefressen gewesen, Lukas, nach so den letzten Rennen, wo er dann eben nicht gewonnen hat, hat aber ja auch, das haben wir ja auch schon hier in der letzten Ausgabe schon gehört von ihm, dass er gesagt hat, naja, wenn ich mal nicht gewinne, dann motiviert mich das noch extra. Wie motiviert wird der denn sein? Vor allen Dingen ist er in Topform momentan, nicht ganz.
Ne? Ich denke, er ist schon in Form, aber er hat halt eben dieses kleine Handicap des Bora Hansgrohe Teams, das eben noch nicht auf der Höhe ist, wie es eben ein Team Quickstep zum Beispiel ist. Also die sind da noch nicht, können ihm da noch nicht so doll zur Seite springen, wie er das vielleicht braucht und wie er das gern hätte, dass er trotzdem in der Lage ist, gute Ergebnisse zu erzielen oder eigentlich es hätte können, wäre bei der Flandern-Rundfahrt ja auch sichtbar, wenn er sich dann nicht in der Jacke verfangen hätte und gestürzt wäre, dann hätte, wenn und aber, ist natürlich immer schwierig, aber dann hätte er das vielleicht sogar gewinnen können am Ende. Also die Form hat er. Motiviert sein wird er bis unter die Haarspitzen. Gerade so ein Monument, das ist für Peter Sagan dann immer noch ein ganz, ganz großes Ziel. Und ich denke, den müssen wir auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Gerade in einem Rennen, was eben mehr Glücksspiel ist als alles andere und so unvorhersehbar, ist auch ein Peter Sagan immer eine Waffe.
Bernd, John Degenkolb in dieser Saison ja so ein bisschen knapp vorbeigeschrammt bei den Klassikern und bei den großen Rennen, Mailand Sanremo zum Beispiel, da hat es ja nicht ganz funktioniert, auch jetzt in den letzten Wochen in Belgien, da ist er dann Podium oder eben ein bisschen dahinter geblieben. 2015 hat er Paris-Roubaix gewonnen, in diesem Jahr auch einer, der ja vorne mitmischen kann und mitmischen wird?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass John Degenkolb Paris-Roubaix sehr liegt, viel mehr als die Flandern-Rundfahrt mit den Anstiegen, wo eher Fahrer wie Peter Sagan ihre Qualitäten ausspielen können. Ich bin auch der Meinung, dass John Degenkolb ein gutes Frühjahr gefahren ist, dass er bei Mailand Sanremo nicht bei Peter Sagan mitfahren konnte. Da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Das konnten wirklich nur die beiden Überflieger Kwiatkowski und Julian Alaphilippe. Und auch bei der Flandern-Rundfahrt, es hat halt ein Stück gefehlt. Er konnte nicht mitgehen, als Sagan und Van Avermaet losgefahren sind. Aber ich glaube trotzdem, dass er gut drauf ist. Und ich denke, Paris-Roubaix liegt ihm mit seinen Fähigkeiten noch deutlich mehr. Also mit Dege muss man auf jeden Fall rechnen.
Und was ist mit dem Titelverteidiger, Lukas?
Ja, Matthew Heyman ist ja der Titelverteidiger. Im Vorjahr hat er Tom Boden geschlagen, ist in dieser Saison noch nicht ganz so doll in Erscheinung getreten, aber ich denke, einen Titelverteidiger muss man immer auf dem Schirm haben. Gibt es allerdings bei Paris-Roubaix oder generell noch nicht so häufig. Tom Boden hat das ja mal geschafft, aber ja, die Leistung in dieser Saison bei Matthew Heyman noch nicht ganz so gut, hat da noch nicht so viel geleistet, aber trotzdem denke ich, so ganz außer Acht lassen sollten wir den nicht.
Also auch der natürlich mit Möglichkeiten, wenn man die Strecke schon mal kennt, ist es natürlich was man dann vielleicht auch wieder mitnehmen kann, umsetzen kann. Und das Wetter, das haben wir auch schon gehört, das soll gut werden. Also da ist die Konzentration, muss natürlich trotzdem hoch sein, aber es ist deutlich besser zu fahren, wenn es trocken ist und nicht nass ist. Und über nasse Bedingungen, da kann einer ein Lied singen, der bei Paris-Roubaix, ja, den großen Wurf leider in seiner Karriere nie geschafft hat, das Rennen aber trotzdem zu seinen Lieblingsrennen und zu seinen größten Erinnerungen an seine Radsportkarriere zählt. Und das ist Olaf Ludwig, die deutsche Radsportlegende. Und die hört ihr gleich hier im Interview bei uns bei Radiotour auf meinsportradio.de zu Paris-Roubaix.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Am Wochenende steht mit Paris-Roubaix der nächste Klassiker der Radsportsaison auf dem Programm. Ein wirklich bedeutendes Rennen, ein Rennen, um das sich auch der ein oder andere Mythos rankt. Und einer, der dieses Rennen aus eigener Erfahrung bestens kennt, ist die deutsche Radsportlegende Olaf Ludwig. Und die ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo, Herr Ludwig.
Ja, hallo.
Paris-Roubaix, Herr Ludwig, das ist ja eins Ihrer Steckenpferde gewesen in Ihrer aktiven Zeit, obwohl Sie das Rennen nie gewonnen haben. Was macht Paris-Roubaix für Sie so besonders jetzt auch in der Nachschau?
Ja, für mich war das immer ein Rennen, wo ich meine Stärken ausspielen konnte. Sie sagten es schon, der Mythos spielt natürlich auch eine Rolle. Bin auch relativ nah dran gewesen, zweiter, dritter, vierter, aber es hat eben nie dazu gereicht, diesen Pflasterstein zu gewinnen.
Was hat gefehlt letztlich?
Ja, manchmal ein bisschen Glück und zum anderen gewinnt man immer nur, wenn man zu den Stärksten gehört. Also gerade jetzt am vergangenen Sonntag oder auch jetzt für Paris-Roubaix, dann braucht man schon die entsprechende Form und man hat es immer wieder gesehen, auch ein bisschen das Quäntchen Glück für die entscheidende Situation, ob das taktisch ist oder auch materialtechnisch.
Und es kann natürlich dann auch solche Sachen geben wie am Wochenende, wo dann plötzlich eine Jacke eines Zuschauers sich verhakt und dann unter anderem Peter Sagan vom Rad holt.
Ja, das war natürlich sehr, sehr, sehr unglücklich. Und wenn man das hinterher nochmal in bestimmten Aufnahmen sieht, denkt natürlich auch keiner daran, dass eine Jacke so verheerende Folgen haben kann. Aber er bleibt an der Jacke hängen, fährt mit dem Vorderrad gegen den Fuß von den Absperrgittern und dann nahm das Unheil seinen Lauf und alles andere bleibt Spekulation. Gab es noch eine Chance für ihn und die anderen zwei oder drei nach vorne zu kommen oder nicht?
Ja, Sie hatten schon Ihre eigene Geschichte angesprochen. Zweiter, dritter, vierter, eben immer so knapp dran vorbei am Sieg. Wo sind die entscheidenden Stellen bei Paris-Roubaix, auf die es ganz besonders ankommt?
Meistens konzentriert man sich natürlich auf die Pflasterpassagen, aber das Rennen ist 260 Kilometer lang, wird am Ende in einem Stadion entschieden, auf einer Radrennbahn entschieden. Das ist auch etwas Besonderes und die Entscheidung ist oft zwischen den Pflasterstücken gefallen. Also dort, wo die Konzentration etwas nachlässt, wo das Tempo nicht allzu hoch ist, dort attackieren mitunter die Rennfahrer, wo man denkt, es ist nicht die entscheidende Situation. Mhm. Man hat es jetzt auch wieder gesehen, die Mühe von Gerardsbergen, sicherlich ein entscheidender Punkt in der Flandern-Rundfahrt. Dieses Jahr natürlich viele Kilometer vor dem Ziel, fast 100 Kilometer vor dem Ziel. Am Ende stellte sich heraus, dass das ein entscheidender Punkt gewesen ist. Und bei Paris-Roubaix, man kann das Rennen nicht nach den zweiten oder dritten Pflasterstück gewinnen. Hm. Aber man kann es an solchen Punkten schon verlieren. Deswegen ist die Konzentration eine ganz, ganz entscheidende Komponente, die ständig hochzuhalten.
Haben Sie eine bestimmte Lieblingsgeschichte aus Ihrer Zeit bei Paris-Roubaix?
Ja, es ist natürlich der Wald von Arenberg, wo die Straße, ich sage immer, die Pflastersteine wurden aus dem Hubschrauber verlegt. Es ist sehr, sehr schwer für Außenstehende, die nicht das erlebt haben, diesen Mythos nachzuvollziehen, dass es Tausende von Menschen gibt, die über die Felder laufen, um die Rennfahrer zu sehen, auf unwegsamen Straßen oder Wegen mit wahnsinnigem Tempo durch die Gegend zu fahren. Und es ist aber was Besonderes. Es gibt nur einmal in dieser Form das ganze Rennen auf dem hohen Niveau bei der World Tour. Und was mir besonders immer gefällt, ist, dass die nach dem Rennen die Duschen vorkriegsähnlichen Zustand haben und die Rennfahrer, alle, die ankommen, natürlich gekennzeichnet sind, egal ob gestürzt oder nicht gestürzt, aber einfach durch den Dreck, der sich am ganzen Körper breit gemacht hat. Und nach den Duschen, die Rennfahrer oft im Anzug wieder nach draußen kommen, es sieht so aus, wie wenn da drinnen in den Duschräumen andere Leute sich nach draußen bewegen. Also es ist drumherum, ob das Rennen oder auch danach, einfach was Besonderes. Und das will man nicht das ganze Jahr haben, aber es gehört einfach dazu. Und für viele Rennfahrer ist das mit der Höhepunkt.
Für Tom Boonen natürlich in diesem Jahr ein ganz besonderer Höhepunkt. Das Rennen sowieso was in seiner Vita eine große Rolle spielt. Aber er gibt ja jetzt seinen Abschied. Fährt noch einmal Paris-Roubaix und dann beendet er seine Karriere. Möchte natürlich dieses Rennen noch einmal gewinnen. Wie sehen Sie seine Chancen?
Ja, er ist sicherlich nicht der Favorit für das Rennen. Er ist sicherlich der Erfahrenste. Und er weiß genau, dass man bei diesem Rennen nie aufgeben darf. Man bekommt immer wieder eine Chance, solange man weiterkämpft. Er hatte natürlich jetzt am letzten Sonntag großes Pech. Man hat aber auch gesehen, Greg van Avermaet ist gestürzt und wurde am Ende immer noch Zweiter. Tom Boonen weiß genau, wo er eine Chance hat. Mhm. Und nachdem seine Mannschaft natürlich jetzt grandios die Flandern-Rundfahrt bestritten hat, gewonnen hat, sind natürlich viele Möglichkeiten auch für ihn da. Der große Druck von der Mannschaft ist erstmal genommen und ich glaube, es gibt viele im Peloton, aber auch außerhalb vom Peloton, die ihm natürlich da einen großen, großen Abschied wünschen.
2005, 2008, 2009 und 2012 hat er Paris-Roubaix schon gewonnen. Das wäre sein fünfter Sieg und zum Abschluss natürlich ein ganz besonderer Höhepunkt. Wie sehen Sie denn die Chancen aus deutscher Sicht? John Degenkolb zum Beispiel, der hat ja in dieser Saison noch keinen Sieg bei einem Klassiker feiern können, war ja immer dicht dran, fuhr ja immer oben mit rum.
Er war immer dicht dran, das ist richtig. Und er ist auch derjenige, der die größten Chancen hat, aus deutscher Sicht bei dem Rennen zu gewinnen oder ganz vorne anzukommen. Aber ich glaube, man muss sagen, dass es aktuell zwei, drei Fahrer gibt, die leistungsmäßig einen kleinen Vorsprung haben ihm gegenüber. Er hat das Rennen schon gewonnen. Er weiß natürlich, wie man es machen muss. Es hängt davon ab, wie das Rennen läuft und wenn er sich taktisch sehr gut verhält, gibt es sicherlich eine Chance, aber er ist nicht der Favorit für das Rennen.
Peter Sagan jetzt natürlich mit dem Sturz am Wochenende bei der Flandern-Rundfahrt, davor auch ein paar Mal abgehängt worden, hat sich auch sehr darüber beschwert, dass er oft alleine gelassen wird, nicht von seinem Team, aber zum Beispiel in Fluchtgruppen von den Mitstreitern, die hängen sich lieber an sein Rad. Das ist natürlich der Fluch des Weltmeisters irgendwo.
Das ist richtig. So eine Situation muss man sich natürlich auch erstmal arbeiten. Da ist viel Respekt dabei und da er ja ein, ich würde fast sagen, ungewöhnlicher Rennfahrer ist, der natürlich seine Explosivität, seine Spritzigkeit, seine Sprintstärke auch noch hat, wo viele Sprinter schon weit, weit weg von der Spitze sind, führt es natürlich dazu, dass viele sagen, nee, mit dem fahren wir gar nicht. Ja. Also wenn wir den mit ihm zum Ziel kommen, haben wir ja gar keine Chance, sind wir sowieso nur Zweiter. Und das führt dazu, dass viele einfach sagen, nee, mit Sagan wollen wir nicht zusammenarbeiten, wir wollen nicht mit ihm eine Spitzengruppe und so weiter und so fort. Das kennzeichnet auf der anderen Seite natürlich seine Stärke und auch seine Dominanz bis hin zum hügeligen oder auch bergigen, also nicht zu den Hochgebirge, aber ich sagte es ja schon, dort, wo Sprinter normalerweise nicht mehr da sind, dann kann man den Peter Sagan immer noch sehen und alle wissen, wenn man ihn mit zum Ziel bringt, dann ist man maximal Zweiter.
Also auch er natürlich ein heißes Eisen dann am Wochenende im Feuer bei Paris-Roubaix, dem nächsten Klassiker, dem nächsten Monument des Radsport-Frühlings. Und wir werden natürlich weiter berichten. Und oder Ludwig, welches Wetter würden Sie sich denn wünschen fürs Wochenende? Was sind denn die was gibt denn die schönsten Rennbilder?
Ja, ich glaube, jeder wünscht sich Paris-Roubaix im Trocknen, das ist das Entscheidende. Ich bin es einmal bei Nässe gefahren, man kann es sich nicht vorstellen, es geht auch, aber es führt mit Sicherheit dazu, dass die Anzahl der Stürze sich nochmal dramatisch erhöht. Also ich wünsche den Zuschauern und vor allen Dingen natürlich den Rennfahrern trockene Pflasterpassagen und alles andere wird sich geben. Es wird auf jeden Fall wieder ein dramatischer Radsportsonntag.
Und darauf freuen wir uns alle. Vielen Dank, Olaf Ludwig.
Gerne.
Und das Interview mit Olaf Ludwig wurde uns ermöglicht von Andrea Kummer, der Athleten- und Expertenagentur.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag um 19 Uhr hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Zielsprint hier bei Radio Tour auf meinsportradio.de. Wir nähern uns dem Zielstrich und sagen nochmal mit unseren beiden Gästen, wie wir denn zum Beispiel auch das Rennen verfolgen werden. Paris-Roubaix 2017 live bei Eurosport von der ersten bis zur letzten Sekunde. Da werde ich das im Fernsehen verfolgen. Lukas, du wahrscheinlich auch.
Ja, allerdings werde ich es wahrscheinlich nicht ganz schaffen, aber ich werde auf jeden Fall einen Großteil auch schön mit meiner Freundin auf der Couch verfolgen und sie mit meinem Radsportfieber anstecken.
Dann will ich hoffen für dich, dass sie auch sich anstecken lässt. Bernd, du bist ein bisschen näher dran, du schaust dir das Ganze vor Ort an.
Das ist richtig, ich werde hinfahren, ja.
Und wirst dann natürlich auch berichten für cyclingmagazine.de. Was hast du geplant?
Die Berichterstattung bei Paris-Roubaix ist immer nicht ganz so einfach. Wenn man zum Start möchte und dann ins Ziel, muss man sich ganz schön beeilen, dass man nicht so viel vom Rennen verpasst. Das ist schon immer ein bisschen auch ein Rennen für die Journalisten. Mhm. Und ich versuche wieder mit so vielen Fahrern zu sprechen, wie es geht. Ich versuche Eindrücke gerade auch von unseren guten, jungen deutschen Fahrern Stimmen zu holen. Und es ist eigentlich zum Arbeiten ein sehr, sehr schönes Rennen, das muss man schon sagen. Und die Abschiedsparty von Tom Boonen, ich glaube, das wird ein besonderer Moment im Velodrom werden. Da freue ich mich echt drauf.
Also wahrscheinlich nochmal richtig Gänsehaut-Feeling, wenn du uns nochmal mitnimmst in die Abläufe bei Paris-Roubaix. Also du bist am Start, schaust dir das an, da geht's ins Auto und dann im Hasenjagen nach Roubaix.
Genau, also man muss versuchen, sehr, sehr schnell am Start, am besten schon vor dem Startschuss, los ins Auto, dass man einfach vor den Fans schon rauskommt aus dem Ort und dann auf die Autobahn. Und die Radfahrer fahren ja auch quasi relativ schnurstracks gen Norden. Das sind schon ein paar Kilometer. Da muss man sich richtig beeilen, dass man sehr, sehr schnell im Velodrom ist, dass man so viel wie es geht dann auch noch vom Rennen sehen kann.
Ja. Dürfen die Journalistenfahrzeuge auf die Strecke oder müsst ihr andere ihre Routen fahren?
Es gibt unterschiedliche Akkreditierungen. Ich fahre nicht über die Strecke. Ich darf auch nicht über die Strecke fahren und das würde mir an der Stelle auch nichts bringen, weil ich dann einfach nicht vorwärts komme und ich das Rennen ja auch verfolgen muss. Aber es gibt verschiedene Akkreditierungen für verschiedene Bereiche, wo man sich bewegen darf. Das ist unterdessen sehr, sehr gut geregelt und auch nötig bei den vielen Fahrzeugen. Also ich habe es vor ein paar Jahren auch schon gemacht, dass ich zu 4, 5 Pflasterstücken gefahren bin und mir das genau vor Ort angeschaut habe, aber dann kann ich halt eben den Rennbericht nicht schreiben, sondern nur ein reportagiges Stück, weil ich dann vom Rennen ja viele Sachen einfach nicht mitkriege, weil ich zwischendrin im Auto sitze. Aber dann ist man natürlich viel näher dran. Das werde ich jetzt dieses Jahr aber nicht machen. Ich werde am Start sein und dann ins Ziel fahren, das Rennen verfolgen und dann hinterher mit den Fahrern sprechen.
Also, und die Berichterstattung könnt ihr nachlesen auf cyclingmagazine.de und natürlich könnt ihr das Ergebnis dann auch hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de erfahren. Lukas wird es dann für uns wieder zusammenfassen. Hier bei Radio Tour war's das für heute auf meinsportradio.de, unserem Radsport-Talk. Die Zieleinfahrt ist geschafft, der Zielsprint erfolgreich. Ich wünsche euch beiden viel Spaß bei Paris-Roubaix am Wochenende, euch zu Hause natürlich auch. Und wir hören uns hier auf meinsportradio.de. Und wir hören uns natürlich auch am Wochenende hier auf meinsportradio.de, vielleicht bei unserem umfangreichen Live-Programm. Boxen, Schachboxen nämlich am Freitag ab 20 Uhr, am Samstag um 12 und um 15 Uhr Baseball-Bundesliga und am Sonntag dann ab 20 Uhr das Masters, die Finalrunde. Da hören wir uns dann auch wieder hier auf meinsportradio.de live mit Golf aus Augusta.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Guten Tag, Frank Stäbler mein Name, ich bin der aktuelle Weltmeister im Ringen und auch ich mache bei der Charity-Aktion Anstoß von meinsportradio zusammen mit Fußball-Weltmeister Benedikt Hövedes mit. Hierfür stifte ich auch ein persönliches Nationalmannschafts-T-Shirt von mir, das auch bei Bedarf natürlich auch original signiert wird. Jetzt seid ihr gefragt, ihr kauft am besten so viel Lose, wie ihr wollt. Jedes Los erhöht eure Gewinnchance und die Erlöse fließen in das ambulante Kinder- und Jugendhospiz des südlichen Münsterlands. Und ja, alle, die mitmachen, denen wünsche ich ganz viel Glück dabei und alles Gute. Euer Frankie, ciao.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur 1 Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.